steht in 2. Könige 6 und kurz die Geschichte erzählt, der König der Aramäer zieht mit seinem Heer gegen Israel aus, aber immer wenn er da ankommt, weiß Israel schon, was passiert ist und er kann Israel nicht angreifen. Warum? Weil Elisa von Gott immer hört, was geschieht. Er geht zum König und sagt, pass auf, die Aramäer kommen wieder, das und das wird passieren. Der König der Aramäer ist so stinksauer, dass er sicher ist, da gibt es einen Spion, holt seine ganzen Leute zusammen und faltet die richtig zusammen. Wer ist der Verräter? Und dann sagt einer von denen, nee, das ist der Prophet Elisa. Und der verrät immer alles, was wir vorhaben. Und dann sagt der König, okay, dann will ich den Elisa haben, und zwar bei mir im Kerker. Und er erfährt tatsächlich, wo Elisa dann ist, in einer Stadt und schickt sein Heer aus, um Elisa gefangen zu nehmen. Und Elisa ist dort mit seinem Knecht, geht abends schlafen und morgens stehen sie auf, nämlich der Diener als erstes. Und dort heißt es dann 2. Könige 6, Vers 15 folgende, und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Kennt ihr das auch, diesen Spruch? Was mache ich denn jetzt bloß? Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Ja, es sind mehr, Vers 16 heißt, fürchte dich nicht, denn es sind derer mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Es passiert immer wieder mal. Die Geschichte gehört ein Stück zu meiner Notausrüstung, weil ich diesen Satz auch so gut könne. Was mache ich denn jetzt bloß? Man ist einfach nicht immer Herr der Lage. Man ist nicht immer souverän. Und manches kommt einfach von außen auf uns zu, das wir uns nicht wünschen, das wir nicht erwartet haben. Und auf einmal wachsen uns Dinge über den Kopf. Wenn man jung ist und so die vollen körperlichen Kräfte und Fähigkeiten gerade spürt, dann ist tatsächlich dieser Satz, was kostet die Welt, bekannt. Und tatsächlich hat man auch viel Energie. Und irgendwann lernt man, auch in meinem Alter, wenn man dann Enkelkinder hat oder dann langsam Teenager hat und die fangen dir an, irgendwas etwas zu erklären, leg dich nicht mit ihnen an. Sie haben meistens recht. Und meistens wissen sie mehr, als du damals gelernt hast, weil die Welt sich einfach weiterentwickelt hat. Also, je älter wird, desto klarer wird einem, wir sind begrenzt. Schaffen wir nicht. Sondern es kleinere Sachen sind, die uns da querkommen, geht es ja noch. Wie die Brille. Oder einen Termin vergessen. Musste mich letzte Woche dafür entschuldigen, dass ich kurz nach der Israel-Reise, bei denen ich noch einiges dann danach aufzuarbeiten hatte, weil ihr wisst ja, die Woche da hatte ich 2 Tage später die Schulter-OP. Ich habe ein kurzfristiges Grußwort vergessen. Ist einfach schiefgelaufen. Ist aber jetzt kein Weltuntergang. Aber es können bei anderen Dingen, die recht existenziell sind, schon anders ausschauen. Da bist du wieder auf Jobsuche, nachdem du viele Jahre oder Jahrzehnte lang bei einer Firma warst. Da schränkt dich tatsächlich Krankheit ein und da hast du Termine, die du einfach nicht schaffst, die aber alle wichtig wären. Und es funktioniert nicht. Und manchmal gibt es tatsächlich Dinge von außen, die dir richtig Ärger machen, weil dumme Sachen passiert sind und du denkst, brauche ich nicht, aber jetzt muss ich mich der Situation stellen. Vielleicht tatsächlich einen eigenen Fehler gemacht, aber da meint jemand auf einmal nicht gut mit dir. Ja, was dann? Die Geschichte habe ich euch gelesen. Da passiert etwas und der Diener guckt und denkt, Mist, da ist ein Heer. Es gibt verschiedene Reaktionen, wie man mit Schwierigkeiten umgeht. Also ich sage mal, es ist schon ganz gut, dass der Diener wenigstens sieht, da ist ein Heer. Und das ist gegen uns. Aber manchmal will man es sich nicht eingestehen. Und es zeigt sich an den Reaktionen. Dass irgendetwas passiert und man will da nicht hinschauen. Manche laufen dann einfach weg. Ich bin nicht da, existiert nicht, das ist da, aber ich bin ganz woanders. Ein klassisches Beispiel dafür ist Jona, den kennt ihr ja, der nach Ninive gehen soll, um dort zu predigen. Was macht er? Er geht nach Jaffo, genau die andere Richtung, 180 Grad. Ich bin woanders, Gott, ich bin mal weg. Er läuft weg und stellt sich nicht. Oder man ist gelähmt. Keine Reaktion mehr, kein Wort mehr, nichts mehr, passiert nichts mehr. Die Person reagiert nicht mehr. Scheint mir ein bisschen so bei Timotheus gewesen zu sein. Das Wort an Timotheus kennen wir, oder viele recht gut. Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Warum sagt es Paulus? Wenn ihr es lest, merkt ihr, der Timotheus hatte offensichtlich Angst und fürchtete sich. Und Paulus sagt ihm, hey, komm mal raus aus dieser Lethargie der Furcht und werd wieder aktiv und handel wieder und schäm dich nicht. Jeremia 8, Vers 11, dort heißt Friede, Friede, aber es ist kein Friede. Priester und Propheten heilen die Wunden des Volkes nur oberflächlich und sagen, halb so schlimm, alles gut, passiert nichts. Schönreden von Situationen. Oder man hält sich an Petrus im Garten Gethsemane. Das war aber schon immer so drauf. Herr, das geschehe dir ja nicht, dass du gefangen wirst. Im Garten Gethsemane nimmt das Schwert und haut mal richtig rein. Passt zu Paulus mit dem Mut der Verzweiflung gegen die Übermacht. Hilft's? Der Diener macht hier erstmal eins. Was sollen wir tun? Wehe, mein Herr, was sollen wir tun? Er schaut sich die Situation an, erkennt sie und sagt erstmal, da sind wir machtlos, soweit er sehen kann. Und er schaut mit seinem ganz persönlichen Blick dahin und mehr kann man auch oft nicht tun. Es gibt diese persönliche Einsicht, diese persönliche Sichtweise und die sagt, jetzt geht's nicht weiter. Wir brauchen Hilfe, ich brauche Rettung und das ist schon mal, finde ich, eine gute Haltung. Selber hinzugucken und zu sagen, nee, menschlich nichts zu machen. Ich beschreibe es mal mit Demut. Demut hat manchmal so einen negativen Klang. Aber Demut heißt einfach mal eine realistische Selbsteinschätzung zu haben. Wie schaut's denn aus? Und die hat der Diener offensichtlich, aber ein Wegweiser auch nicht. Er fragt, was soll ich tun? Er wendet sich an Elisa. Und der betet und der Diener merkt, da ist mehr. Die Augen von dem Diener werden geöffnet. Herr, öffne ihm die Augen, betet Elisa. Und dann sieht er, was Elisa schon vorher gesehen hat. Was für eine Entdeckung. So hilflos ausgeliefert ist man gar nicht. Und das ist eine echte Verheißung, die wir als Christen, als Menschen, die mit Gott leben, die mit Jesus leben, haben. Hey, du bist gar nicht allein. Aber wir gucken halt erstmal auf die Situation, wie sie ist. Und wissen oft nicht weiter. Völlig normal. Die Bibel beschreibt immer wieder solche Situationen. Die Jünger, die mit Jesus im Schiff sind und Jesus wecken und sagen, sag mal, wie kannst du hier schlafen, während wir absaufen? Was sagt Jesus? Warum habt ihr keinen Glauben? Ich liege da im Boot, ich übertrage es mal und interpretiere es gleich. Ich liege da im Boot bei euch und schlafe. Was soll euch eigentlich passieren, solange ich im Boot liege und schlafe? Sie haben ihn aber auch wahrscheinlich ganze Zeit nicht gesehen, weil die so mit Wasserschöpfen beschäftigt waren. Also, was kann ich tun, bis es halt nicht mehr geht? Ja, wir sind auf uns konzentriert. Und eine der wirklich wichtigen Punkte ist, ich stehe hier nicht allein. Mein Leben gehört Gott. Ich habe es Jesus gegeben und der ist jetzt mit mir unterwegs. Und sagt immer Hand aufs Herz. Wie lang braucht ihr bei Herausforderungen, wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr Belastungen spürt, von dem Denken, was mache ich jetzt, wirklich aktiv dorthin zu kommen und es aktiv Gott mit in die Hände zu legen und sagen, Gott, du bist jetzt mit da. Wie lang brauche ich? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Und wie lang braucht's, bis der Reflex in unserem Kopf, den wir dann gelernt haben, erstmal beten und dann bete ich schnell und dann bin ich doch wieder selber am Handeln, da bin, dass ich Gott handeln lasse. Nein, es ist nicht leicht. Garantiert nicht. Fühlt euch nicht schlecht. Fühlt euch nicht schlecht, es ist nicht leicht. Aber genau auf die Ebene müssen wir kommen und Elisa als Prophet lebt in dieser Gegenwart Gottes. Der nimmt diese Verbindung und hält sie. Und es ist gut. Und Jesus versucht immer wieder mit seinen Jüngern, bei all den Heilungen, bei all den Predigten, seine Jünger damit hineinzunehmen und zu sagen, okay, ich nehme euch jetzt mal mit in die Perspektive Gottes hinein, was er da machen möchte. Wie er unterwegs ist. Und sie brauchen Anschauung, um das zu lernen. Ist aber trotzdem nicht einfach. Und ich muss gestehen, dieser Text gehört mit zu meiner Notausrüstung, weil hier ich oft dieser Diener bin und ich einen Elisa brauche, der mit mir betet und der hilft mir, die Augen aufzukriegen. Weil ich es allein oft nicht hinkriege. Ja, ich glaube, dass wir gemeinsames Gebet brauchen, das Gebet von anderen Menschen. Dass das notwendig ist, dass wir eine andere Sicht brauchen, dass wir in diese Verbindung mit Gott kommen müssen und uns gut tut, wenn uns Menschen helfen, diese Sichtweise zu kriegen. In die Verbindung Gottes zu kommen. Und dann lassen sich auch lange und schwierige Situationen aushalten. Zwischen dem Ende meines Studiums und der Vermittlung in die erste Gemeinde verging ein Jahr. Und es zog sich immer weiter raus und es war eine ganz schwierige Situation, weil ich konnte nicht einfach einen Job annehmen, weil immer irgendwo im Raum stand, nächsten Monat bist du vielleicht vermittelt und schon in einer Gemeinde. Vater von 4 Kindern. Ja, du kriegst kein BAföG mehr. Und ich weiß bis heute nicht, wie Gott es gemacht hat, dass wir uns mit einer Minijob-Anstellung, mit dem Kindergeld und sonstigen immer so an den Level halten konnten, dass wir nicht in die Sozialhilfe abgerutscht sind, sondern noch Wohngeld gekriegt haben. Und es hat funktioniert. Und in der Zeit war dann die Frage, Gott, um was geht's? Und wir sind sehr dankbar für gemeinsames Gebet. Und in diesem gemeinsamen Gebet ist glücklicherweise dann für uns ein Bild deutlich geworden. Und es sagt, das Bild hat gesagt, ihr seid ein Schiff, das vor der Hafeneinfahrt liegt, aber der Ankerplatz ist noch besetzt. Also ihr seid am Ziel, ihr seid am richtigen Hafen, es passt alles, nichts unternehmen. Der Ankerplatz muss noch frei werden. Es ist schon alles klar. Haltet aus. Macht nichts anderes, sondern wartet. Und das Bild hat uns sehr geholfen. Es war ein ganzes Jahr, das wir irgendwie überbrücken mussten. Und es hat richtig gut getan. Und ich habe auch jetzt noch einen überkonfessionellen Gebetskreis mit hauptamtlich Angestellten, nicht nur aus Freikirchen und nicht nur aus evangelischer Kirche, aber lauter geisterfüllte Leute, und wir treffen uns so alle, naja, 6 Wochen und tauschen uns sehr persönlich aus über unser persönliches Ergehen bei Kaffee und Kuchen. Und dann folgt nochmal eine Stunde in kleinen Gruppen. 3 bis 4 Personen, ein heißer Stuhl, du setzt dich drauf und 3 bis 4 andere Leute stehen drumherum und beten erstmal und hören. Und oft sagen wir ihnen gar nicht direkt, wir haben zwar gesagt, wie es uns geht, aber für was sie speziell beten sollen, manchmal wird es ausgedrückt. Und manchmal sagt die Person oder auch ich, das hört mal, was Gott euch sagt, was jetzt vordringlich ist. Und dann fangen sie an zu beten. Und es kommen Bilder, es kommen Worte, es kommen Bibelworte, die werden zugesprochen. Das hat mir über viele Jahre sehr viel Halt gegeben, dass andere für mich hören und in schwierigen Situationen da hineinsprechen. Und ich weiß, manchmal gab es Situationen, da fühlte ich, wie ich innerlich zerspringe, weil ich merke, das gerät alles außer Rand und Band, da ist überhaupt keine Kontrolle mehr. Und ich konnte mit dem Wissen, Gott ist dran, da wieder weggehen und einfach aushalten und warten. Es ist absolut wichtig, dass wir geöffnete Augen bekommen. Immer wieder. Jesus hat versucht, seinen Jüngern das beizubringen. Sogar Jesus, als er in Garten Gethsemane ist, hat er seine Jünger mitgenommen und gesagt, wacht mit mir. Und dann heißt es, er ging weg und betete, aber der Auftrag war der gleiche. Auch sie sollten wachen und mitkämpfen mit ihm. Sogar Jesus hat gesagt, ich brauche euch. Und es tut uns gut, wenn wir das auch festhalten. Und das ist die Herausforderung für heute, für euch. Zu sagen, wo ich geöffnete Augen brauche, da lasse ich für mich beten. Ich suche mir jemanden. Und ich lasse mir Worte zusprechen. Predigt geht noch ein bisschen weiter, aber vorhin bin ich gefragt worden, wann kommt die Anbetungszeit? Kommt nach der Predigt. Warum? Es gibt ein paar Leute, die da sind. Piroschka, ich spreche dich jetzt mal direkt an. Ich werde da sein. Vielleicht habt ihr so eine Situation zu sagen, Herr, was hast du denn für ein Wort für mich? Während der Anbetungszeit könnt ihr zu uns kommen und wir hören einfach, was Gott euch sagen möchte. Und nein, wir erheben keinen Anspruch des 100% Richtigen. Das entscheidet ihr, ob es passt in euer Leben. Aber wir beten einfach für euch, wenn ihr das wollt. Und wenn alles gut ist für euch, ist auch okay. Müsst euch nicht gezwungen fühlen. Ist einfach möglich. Könnt ihr tun. Und das wird während der Anbetungszeit passieren. Aber noch ein bisschen weiter. Geöffnete Augen haben ist toll. Und den Diener tat's gut zu sehen. Jawohl, mein Herr hat recht. Da ist ein feuriges Heer. Es kann nichts geschehen. Und was ist, wenn du nichts siehst? Was ist, wenn deine Augen zubleiben? Was wäre denn gewesen, wenn der Diener dieses feurige Heer nicht gesehen hätte? Es wäre trotzdem da. Genau. Amen. Es ist trotzdem da. Und das ist, Gott ist gut. Und ja, Römerbrief Kapitel 8, Vers 28, alles, was im Leben geschieht, wird Gott für dich zum Guten wenden. ob du es spürst, siehst oder nicht. Die Tatsache ist, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn Jesus in deinem Leben ist, dann setzt sich Gott für dich ein, auch wenn du es nicht siehst, auch wenn du es nicht spürst. Gott lässt seine Boten und seine Kinder nicht im Stich. Psalm 125, 2, wie um Jerusalem die Berge sind, so ist der Herr um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Oder Psalm 91, zwar auf Jesus gedeutet, aber auch berechtigt immer auf uns bezogen. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten, dass sie da sind für dich. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das sind Worte, die stimmen einfach. Und ich weiß, es ist schwer, wenn man nichts sieht. Und trotzdem brauchen wir auch das, dass uns solche Bibelworte zugesagt werden. Und gerade wenn man über sein Leben nachdenkt und Zweifel ist, passiert mir relativ häufig, wenn die Kraft wirklich schwach wird bei Menschen, und sie fragen mich dann als Pastor, wird es langen? War es genug? War ich treu genug? Ich habe so oft versagt, so viele Fehler gemacht. Was wird Jesus über mich denken? Was wird er sagen? Ich sehe so viel, was falsch gelaufen. Was dann? Und dann beziehe ich mich wirklich auf diese Worte. Ich frage sie, hast du Jesus lieb? Ja. Wolltest du nichts mehr als sagen, Gott, für dich will ich da sein? Ja. Und dann sage ich ihnen diese Worte. Und sage, und es stimmt doch, auch wenn du es nicht. Und das wollte ich euch nochmal sagen. Weil man kann nicht immer sagen, jetzt beten wir und dann gehen deine Augen auf und dann siehst du das feurige Heer. Nein, es gibt immer auch die Realität, dass du es nicht siehst. Aber Gott ist trotzdem da. Und darauf kann man sich stützen, auf solche Worte. Und dann kommt auch eine aufgeregte Seele zur Ruhe. Und auf einmal besänftigt sich alles in uns. Und wir können ruhig werden. Und wir dürfen auch beten, warum bin ich so traurig? Was betrübst du dich, meine Seele? Du bist so unruhig in mir. Vertraue auf Gott, denn ich werde ihm doch danken, dass stets meine Hilfe ist. Amen. Darf ich euch bitten?